Freiburg in, fahrt Richtung links aus. Vielen Dank und auf Wiedersehen im ICE der Deutschen Bahn.
Wir sind unterwegs nach Freiburg, im Breisgau, im Schwarzwald. Hier gibt es reichlich Anwärter für das Weltkulturerbe. Das Dreisamstadion, der Freiburger Münster und Christian Günther. 18 Jahre beim SC, 5 Jahre Kapitän, Rekordspieler, Nationalspieler und ausgebildeter Industriemechaniker. Na klar. Aber heute wird's nicht viel um Fußball gehen, sondern um Christian und die Phasen in seinem Leben, die im wahrsten Sinne des Wortes lebensentscheidend waren. Es ist Ende November. Robin sitzt in der Herbstsonne in Florenz und sein Zukunfts-Ich hat uns schon mal eine kleine Postkarte geschickt.
Es gibt im Leben einige wenige Begegnungen, bei denen weiß man eigentlich relativ genau und sehr schnell schon, dass man auf einer Wellenlänge ist. Bei unserem heutigen Gast gab es genau diese Begegnung. Wir waren damals zusammen bei der Nationalmannschaft eingeladen und eigentlich waren wir ja sogar Konkurrenten. Denn wir sind beide Linksverteidiger und Günni und ich haben das aber nie so wahrgenommen, denn ab dem ersten Moment war unser Austausch eigentlich relativ intensiv und sehr tief. Und als wir dann vor der Frage standen, wen laden wir eigentlich in diesen Podcast ein, kam mir sofort Günni in den Sinn, weil ich kann mich an die Gespräche erinnern, die wir hatten und habe dann gemerkt, okay, der Mann hat wirklich schon einiges in seinem Leben erlebt, denn bei seiner Frau wurde sehr schnell Krebs diagnostiziert, ihnen wurde die Nachricht mitgeteilt, dass sie dadurch auch wahrscheinlich keine Kinder kriegen können. Vor gut einem Jahr hätte er fast seinen Arm verloren und deswegen hat mich die Folge auch, und das kann ich jetzt im Nachgang sagen, emotional total berührt, weil sie einfach auf eine ganz menschliche Art und Weise zeigt, dass die Welt dann doch sehr zerbrechlich ist und das selbst bei einem Fußballstar, der ja auf dem Papier ja eigentlich gar keine Probleme hat, beziehungsweise diese auch nicht haben darf und schon gar nicht darüber sprechen darf. Deswegen wünsche ich euch jetzt unglaublich viel Spaß bei dieser emotionalen und auf der anderen Seite auch total inspirierenden Folge mit Günni. Viel Spaß bei Wie geht's mit Christian Günther.
Das ist Wie geht's? Christian Günther.
Und damit herzlich willkommen zu Wie geht's, der Podcast von und mit Robin Gosens und Gästen. Mein Name ist Nils Stratmann und wir haben heute eine kleine Linksverteidigerrunde hier aufgemacht, die in ihren Teams gerade ganz aktuell ganz okay performen. Robin, wie geht's?
Ja, schönen guten Tag, ihr Lieben. Günni, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du Teil dieses Ganzen hier werden möchtest. Mir geht's außerordentlich gut tatsächlich. Bin froh, dass wir mit Florenz aktuell so gut unterwegs sind und privat läuft es jetzt auch wieder gut, deutlich besser als noch letztes Jahr, sowohl sportlich als auch privat, alles in bester Laune und in bester Ordnung. Wie schaut's denn bei dir aus, Günni? Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich, hier dabei sein zu dürfen. Bei uns läuft sportlich auch ganz gut. Hätte gerne natürlich am Wochenende gewonnen wie ihr, aber das Tor wurde uns ein bisschen verwehrt, aber schlussendlich stehen wir ganz gut da und kann so weitergehen.
Das freut mich und auf privater Ebene auch soweit alles, wie es sein soll?
Ja, zum Glück. Wir haben ja auch schon andere Zeiten durchgemacht, deshalb genießt man, glaube ich, jeden Moment, wo alles gut ist. Die zwei Kids sind gesund, macht immer wieder Spaß, ist auch anstrengend, ich glaube, das kennst du auch, aber ja, gibt nichts Schöneres, wie nach Hause zu kommen.
Und im Gegensatz zu Robin ist dein Zuhause, hat sich ja auch gar nicht so viel verändert, aber du hast ja schon einige Punkte gerade angesprochen, eben auch die schweren Zeiten, ja, die Kinder, die du glücklicherweise mittlerweile hast mit deiner Frau, und genau über diese schweren Zeiten, wie man da rauskommt und wie man vielleicht auch Positives daraus zieht, genau darüber wollen wir sprechen. Und ich habe mir mit Robin im Vorfeld viele Gedanken gemacht, was denn eigentlich die Themen sind, die wir mit dir besprechen wollen. Und irgendwie war das alles unter der großen Überschrift Macht und Machtlosigkeit oder Kontrolle und Kontrollverlust und dementsprechend an euch beide, bevor wir dann wirklich in Media Res gehen, wie man so sagt, an euch die Frage, wann habt ihr euch das letzte Mal machtlos gefühlt, Robin?
Ich glaube, bei mir die letzte Machtlosigkeit und Ohnmacht, die ich so gefühlt habe, das war zum einen mit Union so ein bisschen das letzte Jahr, wo ich mich dann schon echt ein paar Mal gefragt habe, was sollst du eigentlich noch machen, um aus dieser Krise hier rauszukommen? Weil wenn man dann irgendwie 10, 12 Mal in Folge verliert und gefühlt alles ausprobiert, alles verändert, um irgendwie eine Umkehr zu schaffen, aber nichts irgendwie so richtig klappt, dann war das schon echt so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Und das andere relativ aktuelle Ereignis, an das ich mich noch sehr gut und präsent erinnern kann, ist sicherlich der Deadline-Day-Wechsel am allerletzten Tag jetzt zu Florenz, weil im Prinzip ich ja auch schon mit diesem Wechselthema abgeschlossen habe, mich fokussiert hatte auf das neue sportliche Jahr bei Union. Und dann wacht man aus dem Mittagsschlaf auf und muss dann gefühlt eine Entscheidung aus dem Bauch raus treffen, weil man gar keine Zeit hat, im Prinzip mehr nachzudenken, weil es noch 4 Stunden offen war, der Transfermarkt zu dem Zeitpunkt. Und das war dann auch so eine Situation der Ohnmacht, der Machtlosigkeit, weil ich gar nicht wusste, ja, was entscheide ich jetzt überhaupt? Wie entscheide ich? Auf Basis von was entscheide ich jetzt überhaupt? Und ja, das sind so Ereignisse, die mir gerade relativ präsent im Kopf sind, wenn es um dieses Thema geht, muss ich sagen.
Christian, wie war das bei dir?
Ja gut, bei mir, glaube ich, war tatsächlich das letzte Mal so, wo die Machtlosigkeit da war, mit der Verletzung, mit der Armverletzung, wo es zwischenzeitlich einfach, ja, nicht gut aussah. Ich glaube, da braucht man auch nichts beschönigen. Da war es tatsächlich so kurz davor auch, wenn es in die schlechte Richtung weitergeht, ja, was passiert mit dem Arm? Ich glaube, an Fußball war da überhaupt gar nicht mehr zu denken, sondern da ging es dann tatsächlich um andere Dinge noch, um die Gesundheit insgesamt. Und ja, das war schon tatsächlich mit einer der schlimmsten Momente in meinem Leben bisher, weil man einfach nichts tun kann und nur hoffen kann, dass es irgendwie wieder wird.
Eigentlich hatten wir vorgehabt, über das Thema später zu sprechen, aber wenn du es schon so ansprichst, und mir ist es heute nicht zum ersten Mal begegnet, als ich im Taxi auf dem Weg hierher war, habe ich einen sehr, sehr christlichen Taxifahrer gehabt, der mir, wir haben über dich gesprochen, der meinte, ja, für den habe ich gebetet. Aber was war denn da los? Das war ja, Robin, du hast es, glaube ich, auch so empfunden, da war irgendwie was mit Christian Armbruch und dann stand er ja aber eine Woche später wieder auf dem Platz, ne? Oder wie hast du das damals empfunden? Letzten Sommer?
Ja, ich weiß noch, dass ich die Nachricht, glaube ich, im Kicker bei Instagram gesehen habe und mir dachte, oh nein, wünscht man gar keinem. Und da Güni und ich uns ja auch schon echt länger kennen und ein gutes Verhältnis haben, weiß ich noch, dass ich ihm geschrieben habe, ey, gute Besserung, komm schnell zurück auf den Platz. Und ich weiß, dass das auch relativ zeitnah dann wieder erfolgt ist. Ich glaube, im DFB-Pokal, verbessere mich, wenn ich falsch liege, stand sie dann auch direkt wieder auf dem Platz, wo ich dann dachte, okay, geil, das hat ja relativ schnell geklappt. Und dann ging es ja dann doch echt rapide bergab mit dir. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mit in die Zeit auch mal reinnehmen und uns abholen, was genau überhaupt vorgefallen ist da.
Ja, es war so, dass ich im ersten Vorbereitungsspiel gegen Zürich einen offenen Unterarmbruch hatte. Also mein Arm hing mal schön 90 Grad weg. Das war natürlich der erste Schockmoment. Ich habe erst gedacht, dass mein Handgelenk auskugelt wäre und habe den Arm dann versucht wieder zurückzuziehen und habe dann gemerkt, okay, das ist nichts Handgelenk. Ja, dann klar, Operation, ist dann alles auch super verlaufen. Ja, der Verlauf insgesamt war eigentlich gut, dass die Ärzte auch gesagt haben, ich kann mit einer Schiene relativ früh wieder anfangen, weil alles mit Platte fixiert ist. Ja, habe ich dann auch im DFB-Pokal, habe dann auch das erste Bundesligaspiel gemacht.
Wie viel Zeit lag dazwischen? Zwischen diesen, dein Arm hängt so runter und du stehst wieder auf dem Platz und sollst Höchstleistung performen?
Das waren tatsächlich, glaube ich, 3 bis 4 Wochen, also nicht unbedingt länger. Klar, ich glaube, das ist im Profisport halt so, dass man immer schnellstmöglich wieder auf dem Platz sein möchte. Mir hatte aber auch schon jemand bei uns in der Mannschaft, der auch einen Unterarmbruch hatte. Jetzt nicht so schlimm wie ich, aber der stand eine Woche später nach der OP wieder auf dem Platz. Also mit der Platte und auch mit der Schiene hat man eigentlich eine Sicherheit, dass da, natürlich, du hast immer ein Restrisiko, sage ich mal, aber da ist eine relativ gute Sicherheit, dass da nichts passiert. Und bei mir war es dann so, im Nachhinein, dass natürlich ich mit dem offenen Bruch Keime in der Wunde hatte. Und ja, dann ist der Bruch in einem Training, habe ich mir sozusagen nochmal gebrochen, der Arm. Und mit diesem Bruch hat man dann festgestellt, dass ich eben Keime im Knochen habe. Also von dem ursprünglichen Bruch noch. Und ja, dann ging die schlimme Zeit eigentlich los. Dann war es so, dass ich alles rausgemacht habe, also alle Platte etc., weil sich daran die Keime am meisten festsetze. Dann haben sie alles untersucht, wo die Keime überall sind und ja, wie viele. Und dann, ja.
Was hieß das? War das eine Blutvergiftung oder war der Knochen entzündet? Oder?
Das Gute war, dass ich da zum Glück ist da noch nichts weiter in meinem Körper, sondern es war tatsächlich am Knochen selbst, was eigentlich schlechter ist, aber wenn es natürlich im Körper insgesamt ist, im Organismus, wäre es noch schlimmer, weil es dann auch über Richtung Sepsis etc. geht. Und dadurch, ja, ging die ungewisse Zeit eigentlich los, weil es dann hieß, okay, Antibiotika, immer wieder aufmache und spüle, also eine Operation nach der anderen. Schlussendlich waren es dann 7 Operationen, die ich innerhalb von kürzester Zeit eigentlich hatte.
Also aufmachen und spülen stelle ich mir vor, so das soll irgendwie verheilen, aber es wird dann immer wieder, wird diese Wunde neu aufgemacht, genau, um sie zu reinigen.
Um zu reinigen, um die Keime sozusagen abzutöten, und hatte dann auch intravenös Antibiotika 3-mal am Tag. Da habe ich halt volle Hämmer bekommen. So ging es halt dann von OP zu OP. Dann musste man 1 Zentimeter Knochen entfernen. Dann bei der nächsten OP wurde es mehr. Und da sitzt du dann irgendwann mal da und denkst, okay, ich hoffe, es hört halt irgendwann auf. Weil wenn das so weitergeht, wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Und ich hatte super Ärzte, ein Wahnsinnsteam, die mich da auch wirklich unterstützt haben. Und dann war bei einer OP, bei einer Spülung sozusagen ein Stück weit der Durchbruch, dass sie da alles erwischt haben. Aber klar, es waren halt 5 Zentimeter Knochen, die weg waren. Und die musste sie mir dann schlussendlich aus dem Becken wieder einsetzen. Und dann musste man halt hoffen, dass der Körper es so weit annimmt und es wieder verheilt.
Und wurde dir eigentlich von Anfang an in dieser Phase kommuniziert, ey, pass auf, Günni, das könnte eventuell auch eine langwierige Geschichte werden, das könnte eventuell auch damit einhergehen, dass du vielleicht sogar den Arm verlieren kannst, dass du vielleicht auch Probleme haben wirst, nochmal auf den Platz zurückzukehren? Und wenn ja, wann war dieser Moment? Weil wir sitzen im gleichen Boot, wir haben denselben Job. Ich stelle es mir unglaublich hart vor, dann vielleicht diese Gewissheit oder diese eventuelle Gewissheit zu bekommen, ey, vielleicht geht's hier gar nicht nur darum, ob ich auf den Fußballplatz zurückkehre, vielleicht geht's sogar darum, dass ich meinen Arm verliere. Wurde dir das auch so kommuniziert oder wollte man dich da schützen?
Ich muss sagen, mein Mindset am Anfang war noch wie ein Fußballer. Ich muss schnellstmöglich auf den Platz. Nach der ersten OP, wo sie dann alles rausgenommen haben und gesagt haben, ja, da sind Keime drin, da denkst du halt dann, okay, Antibiotika und dann wird es wieder. Dann 2 Wochen später war eben die nächste OP, die nächste Spülung. Da hieß es dann, sieht nicht gut aus. Da muss man eben Teil des Knochens entfernen, weil der einfach sozusagen abgestorben ist. Dann atme ich schon mal durch. Dann war es so, okay, ja, wenn das jetzt alles so weitergeht, dann muss man vielleicht ein ganz kleiner Teil einsetzen und dann wird es relativ schnell wieder und in 2 Monate oder so bin ich wieder zurück. 10 Tage später war es dann noch schlimmer, weil es kam wieder leicht was aus der Wunde raus, dann musste ich wieder operiert werden und da war es dann schon so, nach dieser Operation, wo sie wirklich dann einen großen Teil des Knochens wegmachen musste, wo der Arzt zu mir gesagt hat, er hofft, dass es gut geht und er hofft, dass ich aufwache. Also ich wusste eigentlich, wenn ich aufwache und ich habe einen Gips am Arm, sieht's gar nicht gut aus. Wenn ich aufwache und es ist noch eine Schiene sozusagen, dann war es ganz gut. Und ich war im Aufwachraum, an den Tag kann ich mich noch gut erinnern. Ich wache auf, schaue hin und sehe, dass ich einen Gips am Arm habe. Also so eine Gipsschiene über den ganzen Arm nach oben Richtung Schulter. Dann habe ich schon gewusst, okay, da sah es gar nicht gut aus. Dann kam der Arzt so rein und hat mir eben dann gesagt, dass man den Teil des Knochens auch noch entfernen musste und dass er hofft, dass man jetzt halt wirklich diesen Herd sozusagen draußen hat, aber er kann es natürlich schlussendlich nicht 100%ig sagen. Und da war schon der Moment bei mir dann da, wo, glaube ich, auch ein Umdenker war, okay, in Anführungszeichen, scheiß mal auf Fußball. Es geht hier wirklich darum, dass ich hinterher mit meinen Kindern noch schön spielen kann, dass ich hinterher noch alles machen kann. Und das war dann schon so eine Phase, die ging so 3-4 Tage, weil danach kam das Ergebnis, wie es eben aussah mit den Keimen im Knochen. Also die haben da dann immer wieder Probe entnommen. Und da war dann 3-4 Tage später die erste sozusagen gute Nachricht, dass der größte Teil eigentlich weg ist. Und dann konnte der Arzt eigentlich auch sagen, okay, Also wir müssen nochmal spülen, wahrscheinlich auch nochmal 2 oder 3 Mal, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber vom Knochen hofft er jetzt, dass da nicht mehr betroffen ist. Und so ging es dann auch zum Glück ein Stück weit bergauf. Aber diese 3-4 Tage waren natürlich, die waren schon hart. Die waren schon sehr hart.
Und waren das dann auch diese 3-4 Tage genau, wo du dich dann auch echt mit dieser konkreten Frage, ich meine, die ist ja eigentlich total abstrakt, weil wir spielen Fußball im Normalfall so lange, wie wir wollen, im Bestfall, das entscheiden wir, wann wir aufhören. Waren aber diese 3-4 Tage dann schon auch diese Phase, wo du dich konkret mit der Frage beschäftigt hast, ey, vielleicht könnte es das jetzt auch gewesen sein mit meiner Karriere? Also hast du dir diese Frage auch aktiv gestellt?
Komplett. Ich muss auch sagen, ich hatte Unterstützung. Habe ich in der Zeit auch gebraucht. Ich bin, glaube ich, eigentlich immer ein grundpositiver Mensch und versuche da auch tatsächlich alles immer als Challenge zu sehen. Und wenn dann mal was nicht funktioniert, dann geht's weiter. Aber in den Momenten war es tatsächlich sehr, sehr schwer. Ohne meine Frau, ohne meinen Kumpel und oder mein bester Freund, mein Berater und die Hilfe auch außerhalb, wäre es schwer gewesen, bin ich ganz ehrlich. Das war wirklich sehr, sehr schwierig, so viele Negativität auf einmal so mit denen konfrontiert zu sein. Und eben eigentlich denkt man immer, hey, das wird doch und so. Aber in dem Moment war es wirklich schwierig, weil man echt gedacht hat, was wird vielleicht nicht. Und damit habe ich schon schwer getan in der Zeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, es geht dann eher darum, wie wirst du den Gedanken los, eben dieses Grübeln, was ist, wenn daraus nichts wird? Hast du irgendwelche Wege gefunden, wie du aus diesem Gedankenkreislauf rausgekommen bist?
Ich glaube, was für mich extrem wichtig war, wie gesagt, ich habe da in dem Moment tatsächlich den Fußball irgendwann komplett weggestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn es noch so sein sollte, dass ich noch Fußball spiele, wäre ein Traum, wäre wunderschön, aber jetzt geht's wirklich auch um Family, um Kids, jetzt geht's wirklich darum, dass ich mit denen noch schöne Momente erleben kann und ich glaube, das hat mir schlussendlich auch irgendwann so die Wende gegeben, um zu sagen, hey, glaub weiter dran, das sind die Dinge, die wichtig sind und dafür lohnt sich's wirklich, jeden einzelnen Schritt zu gehen und auch dann irgendwann vom Mindset so zu sein, okay, dass du nicht in den Modus kommst, ich muss auf den Platz zurück, sondern in den Modus zu kommen, ich muss gesund werden. Und dafür tue ich jetzt alles. Und aber eben, das hat schon ein paar Tage gebraucht, um aus diesem Fußballding irgendwann auch mal rauszukommen. Weil eben, man ist ja in so einer gefühlten Maschinerie drin, wo man auch persönlich ja immer wieder auf den Platz will, mit Wehwehchen, über den Punkt hinausgeht, auch wenn es mal weh tut. Und das habe ich dann irgendwann wirklich mal beiseite schieben müssen, weil es dich dann irgendwann auch, ja, das macht dich ja noch mehr fertig, wenn du weißt jetzt, okay, das geht mindestens noch ein halbes Jahr, bevor du überhaupt mal wieder an Fußball denken kannst.
Aber verstehe ich das richtig, dass du dann quasi dich auch gar nicht nur mehr mit der Frage auseinandergesetzt hast, ob es nochmal möglich ist, auf den Platz zurückzukehren, sondern auch mit der Frage, will ich überhaupt zurück auf den Platz? Weil ich stelle mir das nach dieser Phase auch total hart vor, überhaupt die Entscheidung zu treffen, ich möchte das hier alles überhaupt nochmal und ich möchte mich in Anführungszeichen dieser Gefahr nochmal aussetzen, weil wir wissen beide, wie der Sport ist. Ein Zweikampf, man fällt wieder blöd auf den Arm und dann geht das Ding wieder auf. Da kann ich mir dann schon auch vorstellen, dass nicht mehr gar nicht nur die Frage im Vordergrund ist, kann ich zurückkehren, sondern will ich vor allem nochmal zurück?
Ja, die war tatsächlich aber nicht so akut, weil ich glaube, in dieser Phase, wo es mir dann wirklich auch nicht gut ging, hatte ich eher die gesundheitliche Gedanke im Kopf und nicht unbedingt das mit dem Fußball. Und danach, als es dann tatsächlich auch bergauf ging, war bei mir schon so, ich meine, Fußball ist mein Leben. Ich habe wirklich alles dafür investiert. Ich habe auf so viel verzichtet. Und natürlich, wenn die Ärzte mir jetzt gesagt hätte, Günni, mach's nicht. Das Risiko ist so enorm, dass du da wieder Probleme kriegst, dass du da auch hinterher ganz schlimme Probleme bekommen kannst, dann hätte ich es natürlich nicht gemacht, weil da sage ich auch, da wäre mir die Familie, da wären mir meine Kids, da wäre mir das Ganze drumherum, die Gesundheit, wirklich am wichtigsten gewesen. Aber durch das, dass die Ärzte mir wirklich auch das Gefühl gegeben haben und gesagt haben, wenn der Körper diesen Knochen auch annimmt und es wirklich verheilt und wir sehen, diese Heilung findet statt, dann steht dem Ganze schlussendlich nichts mehr im Weg. Natürlich, ich bin immer noch eingeschränkt mit dem Arm. Ich habe Beweglichkeit, die wahrscheinlich auch vermute ich mal nie mehr zurückkommen wird, aber ich kann alles machen. Und ich glaube,
was heißt das, wenn du sagst, du bist eingeschränkt? Was sind Bewegungen, die du nicht machen kannst? Oder also kannst du den Arm nicht so sehr belasten? Oder was sind da die?
Ich glaube, belasten kann ich ihn grundsätzlich schon. Ich kann es zum Beispiel Liegestütze fallen mir unglaublich schwer.
Mir auch.
Weil, ja, ja, weil da ist tatsächlich so, du musst das Handgelenk halt sehr, sehr weit abknicke, sage ich jetzt mal. Und da kann ich keine Kraft entwickeln. Also das ist wirklich extrem schwierig für mich. Das wurde jetzt leicht besser, aber ich merke so, schwierig. Und ich habe auch durch diesen Fixateur, ich weiß nicht, dieses Gestänge, was man da am Arm hat, da müsste sie auch am Handgelenk Richtung Knochen was machen. Da habe ich immer noch taube Stelle am Arm. Also es sind schon einige Dinge, die wahrscheinlich nicht mehr weggehen werden, aber ich mit denen kann ich gut leben und mit denen kann ich auch trotzdem Fußball spielen. Deshalb, ja, hat es so dann schon gepasst.
Und wenn du jetzt auf diese Zeit so zurückblickst, ich will jetzt da gerne nochmal eben einmal in diese mentale Schiene rein, weil das ja auch hier so ein bisschen Thema dieses Podcasts ist, wenn du so ein bisschen mit Abstand auf die Zeit zurückguckst, Günni, würdest du sagen, es gibt da irgendwas, was dir ganz bestimmt geholfen hat, in dem Moment auch positiv zu bleiben, weil du hast gesagt, es gab diese Negativität, diese allumfassende Negativität in dieser Periode. Gab es da trotzdem irgendwelche Dinge, wovon du sagen würdest, rückblickend betrachtest, gut, dass ich das so gemacht habe, weil das hat mir wirklich durch die Zeit geholfen?
Tatsächlich, also was mir wirklich extrem geholfen hat, war die externe Unterstützung. Ich muss sagen, ich habe ja mit meiner Frau schon mal was Schlimmes durchlebt und damals habe ich das nicht gemacht und im Nachhinein würde ich das anders machen.
Also so externe Unterstützung heißt Psychologe,
genau,
oder eine Psychologin.
Genau, das habe ich damals nicht gemacht und das würde ich heute 100% anders machen, weil du da einfach nochmal, ja, du bekommst Hilfe, mit diese Gedanken umzugehen, auch mal jemand, der von oben drauf schaut, ohne irgendwie emotional dabei zu sein, wie jetzt natürlich meine Frau oder wie mein Berater, wie meine Kumpels, wie meine Family, die sind alle ja irgendwo auch ein Stück weit eingenommen und du hast da einfach jemand, der von oben drauf schaut und das hat mir schon wahnsinnig geholfen und ich glaube natürlich eben diese Gedanken mit Familie einfach, ich meine, ich lag in der Klinik tageweise, wenn Nele kam zum Zimmer rein mit ihrem kleinen Arztkoffer und gesagt hat, Papa, ich muss den Verband wechseln und so. Da habe ich dann immer wieder gemerkt, okay, für das lohnt sich alles. Also wirklich alles, da würde ich durch alles durchgehen. Für sie und für meine Frau, weil wir auch schon sehr viel miteinander durchgemacht haben. Und das hat mir schon die meiste Kraft gegeben, das muss ich schon sagen.
Ich will die Situation überhaupt gar nicht mit meiner vergleichen, aber ich kenne, glaube ich, dieses Gefühl dieser allumfassenden Negativität, die ich damals auch hatte bei meinem ersten Jahr in Bergamo, wo ich auch ganz alleine war, wo nichts gelaufen ist, wo ich diesen Schritt nach Italien gegangen zu sein aufs Tiefste bereut habe. Und damals habe ich mir eben auch diese mentale Hilfe gesucht und woran wir ganz stark gearbeitet haben, war damals halt diese Umwandlung von negativen Gedanken in positive. Also, dass du aus dieser Negativität, die ja dich irgendwie umfasst, und die immer präsent ist, dass du da irgendwie Kraft rausziehst und positive Gedanken rausmachst, die dir dann wieder Energie geben und sich dann natürlich auch auf den Körper positiv auswirken. Kann ich mir das bei dir ähnlich vorstellen oder was habt ihr da gemacht, wenn du uns da vielleicht mal einmal kurz mitnehmen könntest?
Ja, ich sag genau in die Richtung eigentlich, weil das habe ich ihr damals auch immer wieder gesagt, ich bin eigentlich ein positiver Mensch und ich kenne mich so eigentlich gar nicht, dass ich so Zweifel, dass ich so Gedanken habe, auch eben Gedanke, oh je, es wird nicht mehr. Diese Gedanke, die habe ich normal eigentlich vorher gefühlt nie gehabt, weil ich einfach ein positiver Mensch bin und denke, hey, die Challenge nehme ich an. Alles wird gut. Also ich war immer ein Mensch, der so gedacht hat und da hat sie mir dann einfach wirklich geholfen, diese negative Gedanke wieder ein Stück weit umzuwandeln und zu sagen, hey, es bleibt trotzdem eine Challenge, die auf einem, ja, die anders ist wie Fußball. Es geht um die Gesundheit an sich, aber schlussendlich ist trotzdem eine Challenge und die muss man annehmen. Und das hat sie mir auch immer wieder gesagt, zu viel Negativität wirkt sich auf deinen Körper aus. Ich glaube, das kennt jeder, dann hast du Stress. Das lindert auch die Heilung und das waren, glaube ich, schon dann immer wieder auch Punkte, wo mich dann ja immer wieder ins Nachdenken gebracht haben, wenn diese Gedanken aufkommen sind.
Was wäre denn das Worst-Case-Szenario gewesen? Habt ihr euch damit auseinandergesetzt?
Ja, ich sage, in dieser ganz akut schlimmen Phase, ich wollte es nicht unbedingt wirklich ans komplette Worst-Case-Szenario denken, weil ja, schlussendlich in der Medizin ist eh viel, da kann ja dann viel passieren sozusagen, aber klar, wenn der Knoche immer weiter abgestorben wäre, dann ja, wäre es irgendwann auch mal nicht mehr leicht gewesen, da irgendwas einzusetzen. Ich weiß gar nicht mal hundertprozentig, wie es dann weitergegangen wäre.
Also Unterarm weg dann?
Eben, das kann ich nicht mal hundertprozentig sagen, weil jetzt der Arzt, den ich hatte, der hat mir wirklich auch immer wieder ein gutes Gefühl gegeben und hat jetzt nicht gesagt, hey, also wirklich so face-to-face gesagt, es kann sein, den müssen wir jetzt abnehmen. Das hat er nie. Und ich glaube, so weit war es dann auch noch nicht. Aber wenn es jetzt immer weitergegangen wäre, dann wäre es natürlich irgendwann, glaube ich, sehr, sehr problematisch geworden.
Ich glaube, das ist ja dann irgendwo auch ein Schutzmechanismus vom eigenen Körper, dass man sich mit diesem absoluten Worst Case auch gar nicht beschäftigen möchte, weil ansonsten ist es ja wirklich quasi unmöglich, aus dieser Negativität rauszukommen, wenn man immer nur daran denkt, ey,
mein Arm ist jetzt dann weg.
90% wird mir der, ja. Genau, so, ne, dann kommst du ja gar nicht mehr aus diesem Gedankengut raus, ne, aber, und das ist ja, glaube ich, das Tolle an dieser ganzen Geschichte, ich kriege jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, weil ich habe mir zur Vorbereitung auch nochmal das Video von Freiburg angeschaut, das sie gepostet haben, als du dein Comeback dann gefeiert hast, nach dieser scheinbar, endlosen Leidenszeit. Du musst uns jetzt verraten, wie fühlt sich dann sowas an, wenn man wirklich im Prinzip durch eins der größten Täler gegangen ist, auf sportlicher, aber auch auf privater Ebene, mit sich eben genau mit diesen Szenarien auseinandergesetzt hat. Und man steht dann da an der Seitenlinie, ich glaube, was war es, die 73. Minute oder so, und weiß, ey, ich habe es geschafft, ich habe das Go von den Ärzten bekommen, es hat sich gelohnt, positiv zu bleiben, weiter daran zu glauben, dass ich hier zurückkomme für mich, für meine Familie, aber vor allem und für den Sport, den ich unfassbar liebe. Wie fühlt sich sowas an in dem Moment?
Ich glaube, das war tatsächlich, klar, die Geburt der Kinder, glaube ich, die Hochzeit, das steht sozusagen ein bisschen über allem, aber in meiner Karriere, glaube ich, war das mit das größte Glücksgefühl, was ich hatte und auch, ja, ich war einfach in dem Moment, glaube ich, auch stolz, so viele tolle Menschen um mich zu haben, die mich in der Zeit unterstützt haben. Als ich da auf der Platz gelaufen bin, habe ich tatsächlich an meine Kinder, an meine Familie, an meine Frau, mein bester Kumpel, mein Berater, also an all diese Leute, auch im Verein, ich muss auch sagen, Christian Streich damals, meine Teamkollege, in dem Moment gingen mir wirklich da alle so ein Stück weit durch den Kopf, wo ich dachte, hey, ich bin einfach nur dankbar, dass die so für mich da waren und dass ich heute diesen Tag erleben darf, wieder zurück auf den Platz zu kommen. Die Zuschauer waren unglaublich. Jedes Mal, wenn ich im Stadion war, auch in der schwierigen Zeit und oben am Videowürfel kam, haben sie immer wieder applaudiert und meinen Namen gerufen. Und das sind natürlich schon Momente dann, wo einem schon gut tun und wo man merkt, okay, man hat jetzt nicht allzu viele Dinge falsch gemacht, auch hier insgesamt, wie ich mich verhalten habe etc. Und ja, das war ein unfassbarer Moment, muss ich wirklich sagen.
Aber jetzt müssen wir natürlich auch das ganze Spiel erzählen. Zur Wahrheit gehört ja auch, 73. Minute wirst du eingewechselt gegen Stuttgart, Derby, ihr liegt 2-1 hinten. 74. Minute, also ein großer Ruck geht durchs Stadion, Christian Günther ist zurück auf dem Platz, kriegt direkt die Kapitänsbinde, 74. 3-1 Stuttgart. Welchen Anteil hast du daran?
Wahrscheinlich war ich zu viel in der Euphorie.
Ich kann's mir schon vorstellen, dass dann halt so ein Moment ist, wo schon so eine positive, aber so eine Ablenkung da ist, oder nicht?
Ich sag dir ganz ehrlich, diesen Moment, wo das Gegentor oder so fiel, an das kann ich mich 0,0 erinnern. Wirklich ja, gar nicht. Also ich habe nur diesen Moment im Kopf. Ich hätte jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht mal sagen können, wie es schlussendlich ausging. Weil es war, glaube ich, dann schlussendlich für mich, es war nicht wurscht, wie mir spiele, aber dieser Moment war einfach so groß für mich. Ich habe das nicht mal so wirklich realisiert, glaube ich.
Und das in einem Derby gegen Stuttgart.
Ja, ist wirklich tatsächlich so. Ich glaube, im Nachhinein, ich habe mich auch wahnsinnig aufgeregt, das habe ich auch in den Interviews gesagt. Aber ich hätte jetzt wirklich, wenn ich jetzt so zurückdenke, hätte ich es nicht 100% sagen können, wie wir da gespielt haben.
Ist ja auch irgendwie, manche Momente sind halt eben größer als ein Ergebnis oder eine Niederlage. Was mich aber noch interessieren würde, Günni, ich meine, wir spielen ja eigentlich Fußball immer aus diesem absoluten Leistungsgedanken heraus und wir wollen erfolgreich auf persönlicher Ebene sein, wir wollen erfolgreich sein mit der Mannschaft. Hat dieser Moment oder dieser Tiefpunkt deiner Karriere, der ja dann aber trotzdem zu einem wunderschönen Comeback geführt hat, hat der was verändert in deinen Gedanken? Bist du seitdem mehr auf dem Platz und denkst dir, ich genieße einfach nur, dass ich meinen Beruf noch ausführen darf, dass ich das machen darf, was ich liebe? Oder bist du nach wie vor dieser leistungsorientierte Mensch, den wird man wahrscheinlich nicht los, aber bist du nach wie vor einfach nur leistungsgetrieben oder bist du jetzt vielmehr derjenige, der einfach dankbar ist dafür, dass er noch ja, Fußball spielen darf, so banal wie es klingt. Hat sich da was dran geändert an deinen Gedanken?
Ich muss sagen, das hat mich schon relativ früh in der Karriere begleitet, mit dem Schicksalsschlag meiner Frau, wo sich für mich schon einiges ein Stück weit auf privater Ebene verändert hat. Ich bin natürlich Leistungssportler durch und durch, aber da war, glaube ich, schon so ein Moment, wo sich das so leicht verändert hatte. Klar, mit dem Ereignis jetzt hat sich es nochmal extrem verändert. Ich bin, glaube ich, immer noch so ehrgeizig wie vorher. Ich will Spiele, ich will auf den Platz, ich will Leistung bringen, ich will im Training Gas geben, aber ich glaube, wenn jetzt Phase kommen würde, wo es vielleicht dann auch mal sportlich nicht unbedingt so läuft, dass man mal eine Zeit lang draußen ist oder wie auch immer, glaube ich, dass ich nach diesen Ereignissen ganz, ganz anders damit umgehen kann, wie ich es wahrscheinlich ohne diese Ereignisse oder wie ich darauf reagiert hätte, ohne das alles. Ich glaube, da ja, wäre ich mehr sauer gewesen, hätte ich oder wäre ich noch mehr durchdreht, hätte dann auch vielleicht sogar noch mehr nur an mich gedacht und gar nicht so an das Ganze, an die Mannschaft etc. Ich glaube, all diese Dinge haben sich durch diese Ereignisse total verändert. Dieser Blick ist anders. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz will ich immer noch auf der Platz, will spielen. Also das hat sich nicht verändert. Aber ich glaube, gerade in der Phase, wo es dann vielleicht auch mal nicht so läuft, da hat sich das Mindset komplett verändert.
Diese Geschichte deiner Frau und die Krankheit deiner Frau, die schwang jetzt schon mehrmals mit. Darüber wollen wir natürlich auch unbedingt noch mit dir sprechen, was da los war. Aber Robin, du hast eben gerade was total Interessantes gesagt, worauf ich nochmal zurückkommen will. Nämlich, es gibt manche Momente, die sind, manche Momente auf dem Platz, die sind größer als Siege oder Niederlagen. Jetzt hat Christian gerade einen beschrieben, wo man das total nachvollziehen kann. Was war für dich so ein Moment auf dem Platz, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt passiert und wie das Spiel am Ende ausgeht, ist für mich und für das, was ich gerade erlebt habe, scheißegal.
Ja, ich meine, ich habe jetzt nicht, zum Glück auch, muss man ja an der Stelle sagen, hatte ich auf persönlicher Ebene noch nicht diesen Schicksalsschlag und konnte glücklicherweise somit auch noch nicht so ein Comeback feiern. Aber was bei mir ganz präsent im Kopf ist, ist dieses eine Spiel, was wir mit Inter Mailand gegen AC Mailand hatten, im Halbfinale der Champions League, wo es um den Einzug in das Finale ging. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich nach dem Spiel auf dem Platz stand und wir haben das Spiel gewonnen gegen unseren Erzrivalen. Und ich mir so dachte, egal was jetzt noch so passiert, ich werde hier am Ende der Saison einfach ein Champions-League-Finale spielen. Und das ist halt, dieses Spiel ist für mich, seitdem ich Kind bin, ich weiß noch, wie wir Public Viewings organisiert haben mit den Jungs in der Truppe, das zusammen wie ein Event gefeiert haben, ist dieses Spiel immer für mich wahrscheinlich mit dem WM-Finale irgendwie eins der größten Spiele, das man so als Fußballer machen kann. Und ich wusste in diesem Moment so, egal was jetzt noch für Serie A-Spiele kommen oder wo mich meine Karriere noch hintreibt, ich wusste, am Ende dieser Saison werde ich einfach im Champions-League-Finale höchstwahrscheinlich auf dem Platz stehen. Und egal was das auch, ob wir das Spiel gewinnen oder verlieren, ich werde für immer diese Erinnerung daran haben, dass ich in Istanbul mal diesen riesengroßen Lebens- und Kindheitstraum erfüllt habe. Und ja, da dran denke ich immer, wenn mir so Sachen in den Kopf kommen, die größer sind als der Sport an sich oder größer als ein Sieg oder eine Niederlage an sich, weil das sind so Momente, von denen träumst du und auf die arbeitest du unglaublich hart hin. Günni hat es gerade auch schon mal erwähnt, man verzichtet ja auch auf unglaublich viel als Fußballer. Und wenn du so einen Moment dann erreichst und dann im San Siro einfach mal so durch die Menschenmenge guckst und weißt, okay, du wirst jetzt hier bald im Champions-League-Finale spielen, das ist so ein Moment, der für immer bleibt und der irgendwie größer als alles andere ist.
Das kann ich mir total vorstellen. Ich finde es auch interessant, dass du das erwähnst und nicht das Champions-League-Finale selbst. Kann natürlich daran liegen, dass das nicht so erfolgreich lief. Aber tatsächlich würde ich da auch ganz gerne noch mal wissen, wie du das rückblickend einordnest, weil das war ja eben dieser Kindheitstraum. Du hast es gespielt, aber gleichzeitig war es natürlich bittersüß. Du bist sehr spät eingewechselt worden, hast dann aber eine überragende Partie gemacht für die Minuten, die du auf dem Platz warst, sodass jeder sich gefragt hat, Alter, wie wäre dieses Spiel gelaufen, wenn Robin Gosens früher auf dem Platz gewesen wäre? Du hast dann ja sogar noch für Lukaku diese Riesenchance aufgelegt zum Ausgleich. Wie guckst du auf dieses Champions League-Finale jetzt?
Ja, jetzt mit Abstand gucke ich als stolzer junger Mann drauf, würde ich sagen, weil ich mir eben ja diesen vielleicht größten meiner Träume auf fußballerischer Ebene erfüllt habe mit diesem Finale. Und trotzdem wird es gleichzeitig auch immer ein weinendes Auge geben, wenn ich auf die Zeit zurückschaue, weil das Spiel hätte anders laufen können, hätte vielleicht nach hinten raus auch anders laufen müssen mit den ganzen Torchancen, die wir noch haben. Und wenn man weiß, man ist so nah dran an diesem Henkelpott und weiß parallel dazu auch, es wird wahrscheinlich nur diese eine einzige Chance in der Karriere kommen, dass man überhaupt mal so ein Spiel spielen darf, dann will man das Ding natürlich im Bestfall auch mit nach Hause holen. Und es hat lange, lange Zeit gedauert, bis ich darüber hinweg gekommen bin, hat mich auch emotional und mental sehr, sehr stark belastet. Auch da habe ich mir externe Hilfe gesucht, weil ich will nicht sagen, dass es ein Trauma ist, weil Trauma ist, glaube ich, in dem Zusammenhang das falsche Wort, aber es ist etwas, was einen immer wieder negativ belastet. Es erzeugt immer eine gewisse Art von Negativität, weil man sich immer wieder die Frage stellt, ey, was wäre wenn? Also was wäre, wenn dieser Ball reingegangen wäre? Was wäre, wenn wir in die Verlängerung gekommen wären? Man stellt sich zwangsläufig diese Fragen, auch wenn es nichts bringt. Jeder weiß es, dass es nichts bringt und trotzdem tut man das. Und da auch wieder einen Abschluss zu finden und eben zu diesem Moment hinzukommen, den ich gerade beschrieben habe, dass ich eben als stolzer junger Mann auf diese Situation zurückgucke, da hat mir eben diese externe Hilfe total geholfen.
Zumal das ja auch in eine Zeit bei dir fiel, wo ja im Grunde dieses Finale bezeichnend stand für das, wie du auch in den anderen Spielen gespielt hast. Du hast sehr selten von Anfang an gespielt. Du bist zu Inter gekommen, hattest erstmal eine lange, lange Verletzung, musstest dich rankämpfen, kamst eher von der Bank und hast darüber dann ja auch deinen Platz in der Nationalmannschaft und letztendlich dann ja auch die WM-Teilnahme damals verloren. Wie sehr pisst dich das noch an?
Na gut, die WM wird immer irgendwo ein Punkt bleiben, wo ich zurückschauen werde und wo ich mir die Frage stellen muss, ey, was wäre gewesen, da sind wir wieder beim Thema, wer nicht bei Atalanta geblieben wäre. So, ne, das steht ja irgendwie über diesem ganzen Abschnitt, weil ich bin damals zu Inter Mailand gewechselt in der Hoffnung, Stammspieler zu werden und bei einem der Top 5, 6, 7, 8 Clubs der Welt nochmal so richtig durchzustarten, und stattdessen wurde es halt gerade im ersten Jahr ein sehr, sehr schwieriges Abenteuer, wo ich kaum Minuten gesammelt habe und weswegen ich dann auch rückblickend betrachtet absolut zu Recht aus der Nationalmannschaft geflogen bin. Günni hat dann absolut zu Recht auf meinen Platz eingenommen.
Man darf ja nicht vergessen, ihr seid auch Konkurrenten, ne?
Das ist ja, ach, so sehe ich das überhaupt gar nicht. Ich glaube, da gibt Günni mir total recht. Aber es ist dann halt vor allem diese Frage, die über dem allem steht, wäre das auch so gelaufen, wäre ich bei Atalanta geblieben, weil Atalanta hat parallel dazu weiterhin performt. Ich wäre da wahrscheinlich unangefochtener Stammspieler geblieben, hätte also mehr Minuten gehabt, als ich die bei Inter gehabt hätte. Das sind alles so Fragen, mit denen man sich natürlich beschäftigt, aber Fakt ist auch, dass es für mich sicherlich einer der Tiefpunkte war auf sportlicher Ebene, aber für Günni ja sicherlich einer der größten Momente. Ich weiß gar nicht, Günni, du hast gerade davon geredet, dass auf sportlicher Ebene viel wenig Größeres passiert ist als dein Comeback nach dieser unglaublichen Leidenszeit. Würdest du diesen Anruf von Hansi Flick, der dir bestätigt hat, dass du zur WM fährst, würdest du den noch da drüber stellen oder würdest du den sogar da drunter setzen?
Drüber stelle tatsächlich nicht, glaube ich, weil die Zeit davor einfach zu schlimm war. Und diese, okay, wie gesagt, diese Gedanken, die da waren, dieses, wie geht's mit der Gesundheit insgesamt weiter, deshalb, glaube ich, würde ich den Moment trotzdem drüber stellen. Aber es ist, wie du sagst, ich meine, das ist ein absoluter Kindheitstraum, der da in Erfüllung ging. Aber ich bin wirklich ehrlich, in den Momente habe ich schon dann auch tatsächlich dran gedacht, weil mir hatte so viel Kontakt und haben uns auch gut verstanden. Und als ich dann wusste, dass nur einer von uns dabei ist, dann blutet einem auch tatsächlich aufs Herz so ein bisschen, weil man wirklich auch weiß, der andere gibt auch alles dafür und hätte es genauso verdient. Und ja, das tut dann schon weh im Nachgang, auch wenn man dann sieht, dass Robin nicht dabei war. Das merkt man dann schon.
Aber das müsst ihr jetzt nochmal ein bisschen ausführen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie das eigentlich kommt, dass ihr beide so eng miteinander seid, weil ihr im Grunde außer in der Nationalmannschaft überhaupt keine Schnittpunkte hattet. Wie habt ihr euch kennengelernt? Was war dein erster Gedanke, Christian, als du Robin gesehen hast?
an der Tagballplatte mit dem Kimmich haben sie sich gegenseitig angeschrien und beleidigt, wenn einer einen Fehler gemacht hat. Ja, ich glaube, das hat einfach von Grund auf gepasst. Ich glaube, ich fand es wird ja immer noch drüber geredet, dass die Stimmung nicht so gut gewesen wäre bei der Nationalmannschaft etc. Ich habe das nie so empfunden. Für mich waren das wirklich immer total schöne Momente. Da waren Jungs dabei, das hat extrem viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da war wirklich eine Truppe beisammen, wo jeder Bock hatte, da zu sein. Und ja, ich glaube, dann ist man ja zwangsläufig, sitzt man dann irgendwann an einem Tisch und tauscht sich aus. Und ich glaube, dann merkt man einfach, dass es irgendwo passt, dass man auch irgendwo die gleiche Gedanke hat, die gleiche Interesse. Und ich habe das nie so gesehen, dass er jetzt ein Konkurrent von mir wäre. Also klar war er ein Konkurrent, aber schlussendlich, ich bringe meine Leistung, der Trainer stellt mich auf oder stellt ihn auf. Ich glaube, also Robin kann nichts dafür, wenn er spielt, genauso wenig wie ich, weil der Trainer entscheidet das und genauso ist mit den ganzen Nominierungen. Jetzt auch im Nachhinein war ja dann immer mal, ich war dabei, wenn der Robin wirklich die Spielzeit bekommen hat, dann hat er es auch total verdient, dass er dabei ist. Da hat er einfach sehr, sehr große Qualitäten, wo ich auch sage, glaube ich, dass er da mehr Qualität hat wie ich. Und deswegen war das für mich schon auch so. Für mich ging der Weg eigentlich fast nur weiter, wenn Robin halt irgendwo vielleicht die Einsatzzeit so ein Stück weit fehle und ich dadurch halt ja vielleicht ein Stück weit mehr in den Fokus rücke.
Ja, ich weiß gar nicht, siehst du das auch? Wir kommen jetzt sicherlich auf dieses das andere Thema noch zu sprechen. Siehst du trotzdem so eine WM-Teilnahme? Ich weiß gar nicht, glaubst du auch nicht an sowas? Ich bin schon dann jemand, der daran glaubt, dass alles aus einem Grund passiert und dass man sich Glück auch ein Stück weit erarbeiten kann und auch muss. Siehst du so eine WM-Teilnahme nach diesem schweren Schicksalsschlag, den du auch mit deiner Frau zusammen durchlebt hast, irgendwie als Bestätigung dafür, dass es sich gelohnt hat, irgendwie auch zu kämpfen, dran zu bleiben und weiter zu träumen? Oder bist du kein Mensch, der da irgendwie Schlüsse rauszieht aus so einer Nummer?
Doch, total. Ich glaube, da gibt es eben auf der einen Seite auf der Fußballebene, das andere auf der privaten Ebene. Auf der Fußballebene total, dass man zum einen, glaube ich, darum geht es mir eigentlich tatsächlich mit immer am meisten, die richtigen Leute um sich rum hat. Keine falschen Leute, sondern Leute, die wirklich mit einem auch durch Täler gehen. Und zum anderen natürlich dann, wenn du diesen Erfolg dann auch hast und sich das Ganze auszahlt, ja, ist das irgendwo, glaube ich, dann auch eine Bestätigung, einfach immer weitergemacht zu haben, einfach auch positiv zu bleiben. Und ja, einfach immer weiter zu kämpfen. Und auf privater Ebene war es dann natürlich mit diesem Schicksalsschlag von meiner Frau. Das eine war natürlich, dass sie es überhaupt überlebt. Das andere war, dass uns von vielen Ärzten gesagt wurde, dass wir keine Kinder bekommen können. Was für meine Frau, glaube ich, im Nachgang auch mit das Schlimmste war. Ich glaube, das waren natürlich dann Zeiten, wo für sie natürlich, da war dieser Modus, okay, ich muss überleben, aber wenn ich überlebe, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß und die Ärzte haben uns das immer wieder gesagt, dass wir keine Kinder bekommen können. Und da haben wir zwei dann auch einen Weg gefunden, irgendwo zu sagen, hey, ich glaube, den Spruch kann man sagen, Träume lohnt sich. Es ist tatsächlich so. Wir haben da weiter dran geglaubt und haben gesagt, hey, wir werden alles versuchen, wir werden alles auf naturheilkundlicher Basis versuchen, wir werden alles, was medizinisch möglich ist, versuchen, um ja uns vielleicht diesen Traum doch irgendwann erfüllen zu können. Und auf privater Ebene war es dann einfach die Geburt von Nele, jetzt schlussendlich auch Marie noch, wo gezeigt hat, hey, bleib positiv, versuch weiter alles. Und hinterher hätte mir uns, auch wenn es nicht geklappt hätte, glaube ich, nie irgendwas vorwerfen können. Und das war schon dann ein Moment auf privater Ebene, wo man sagen kann, okay, es lohnt sich auch wirklich, an Dinge zu glaube, zu träumen und auch einfach alles dafür zu tun.
Jetzt rollen wir die Geschichte von hinten auf. Wir beginnen quasi mit dem Happy End schon, was bei der Geschichte deiner Frau, glaube ich, auch gar nicht schlecht ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, das wirklich noch mal einmal durchzusprechen, was damals eigentlich los war. 2015 wurde bei deiner damaligen Freundin Krebs diagnostiziert und meine Frau hatte auch Krebs, hatte einen anderen Krebs und ich kann mich einfach noch sehr, sehr gut an diesen Moment erinnern, wie sie aus dem Krankenhaus kam und es gab schon ein paar Voruntersuchungen bei ihr, wo es immer, das müssen wir nochmal checken, aber die Abstände, die Zeitabstände zwischen den einzelnen Untersuchungen bei ihr waren so lang, dass wir eigentlich immer gedacht haben, ach komm, da wird schon nichts sein. Wenn wirklich was wäre, dann würden wir doch nächste Woche einen Termin irgendwo kriegen, um nochmal abchecken zu lassen, ob das wirklich irgendeine Form von Krebs ist. Und sie kam aus dem Krankenhaus, sie ist auch alleine hingefahren, kam dann zurück und ich habe noch irgendeinen dummen Spruch gemacht, weiß ich noch. Und in dem Moment kam sie einfach nur zu mir gelaufen und brach in Tränen aus und ich in dem Moment auch, weil natürlich klar war, was los war. Wir hatten damals schon ein Kind. Wir waren auch in einem Alter oder wir waren schon ein bisschen reifer, glaube ich. Wir waren beide Anfang 30 zu dem Zeitpunkt 2015. Ich glaube, deine Frau war 17. 2015, deine Frau war wahnsinnig jung, war 21 Jahre alt, auch du noch wahnsinnig jung und mit einmal, und ihr kanntet euch ja auch noch gar nicht so lange oder wart noch gar nicht so lange zusammen. Und mit einem Mal kommt so eine Diagnose. Wie war das damals?
Ja, das war extrem schlimm. Bei uns war das ein ähnlicher Verlauf, wobei meine Frau das eigentlich schon, also wir waren ein halbes, dreiviertel Jahr zusammen, als die Diagnose kam im Dezember und so ein halbes Jahr vorher aber schon hat sie immer wieder gesagt, sie hat Schmerzen, wenn sie einen Schluck Alkohol trinkt. Und dann sind wir zu Ärzte. Der eine hat sie ausgelacht, hat gesagt, sowas hat er noch nie gehört. Wurde sie wieder heimgeschickt. Klar, dann denkst du so, okay, einfach mal abwarten. Das wurde immer schlimmer von Mal zu Mal, dass sie irgendwann wirklich bei einem Schluck schon am ganzen Körper Schmerzen hatte.
Immer nur bei Alkohol oder bei?
Nur bei Alkohol, ja, okay. Tatsächlich. Und irgendwann bei der dritte, vierte Untersuchung, wo wir dann waren, habe ich gesagt, also sie müsste doch mal irgendwie mehr schauen, wie zu sagen, das gibt's nicht. Also da muss doch irgendwas sein, wenn sie unter der Achsel und überall Schmerz hat. Mach sie doch mal ein Bild oder Ultraschall oder irgendwas. Und schlussendlich daraufhin hat sie dann mal ein MRT bekommen. Und kurz vor Weihnachten, das war der 23. Dezember, haben wir die Ergebnisse vom MRT bekommen, dass sie eben Lymphdrüsenkrebs hat. Wir wollten am 25. nach Mexiko fliegen. Das war natürlich unglaublich. Wie gesagt, wir waren ein halbes, dreiviertel Jahr zusammen. Dann kommt die Situation, wir haben noch nicht zusammen gewohnt oder so. Und dann ging natürlich alles Schlag auf Schlag. Es war so, dann die Frage, geht sie wieder zurück in die Heimat? Weil alleine in der Wohnung konnte sie nicht bleiben mit dem, was ihr an Therapieplan bevorstand.
Wo wäre die Heimat gewesen?
In Speichen, das wäre eine Stunde weg gewesen. Und ich wollte sie da nicht im Stich lassen und habe gesagt, hey, dann zieh zu mir nach einem halben Jahr, was auch schon relativ früh ist, glaube ich, für eine Beziehung, vor allem in dem Alter. Aber ich habe gesagt, hey, ich lasse dich da auf gar keinen Fall hängen. Und dann ging die ganze Therapiephase ging durch. Ich glaube, wenn du es selber durchlebt hast, dann weißt du, nachdem der ganze Chemotherapie etc. Musste ich ihr helfen beim Aufstehen, beim aufs Klo gehen. Also bei allem. Ich habe sie gesehen, die Haare weg, also all diese Dinge, wo, glaube ich, dann gerade auch für eine Frau sehr, sehr schlimm sind. Das musste man alles dann mitmache. Sie hat sehr, sehr viel auch naturheilkundlich gemacht. Ich glaube, für unseren Weg danach, den wir eingeschlagen haben, auf der Ebene, war das auch ein einschneidendes Erlebnis, einfach gesund zu leben. Also einfach darauf zu achten. Dann ging es ja so circa 4-5 Monate, wo dann die Therapie abgeschlossen war. Und klar, dann ging halt diese andere Thematik dann ein Stück weit weiter. Zum Glück war dann zu dem damaligen Zeitpunkt.
Also die andere Thematik, dass ihr keine Kinder
bekommen könnt. Genau, dass wir keine Kinder bekommen können. klar, in dem Moment bist du erstmal froh, hey, zu dem Zeitpunkt, der Krebs ist in Anführungszeichen, sage ich mal, besiegt. Das ist ja noch, geht ja noch ganz, ganz viel länger, bis man überhaupt sagen kann, hey, man ist geheilt. Also diese Angst bleibt ja noch ewig lang ein Stück weit da. Aber zumindest war die Therapie zu dem damaligen Zeitpunkt abgeschlossen. Und ja, dann ging halt ja dieser ganze Rattenschwanz in Anführungszeichen weiter, was dann so eine Therapie halt mit sich bringt, welche Probleme man hinterher halt dann auch körperlich noch hatte.
Bei meiner Frau war es so, sie hatte Gebärmutterhalskrebs. Insofern gab es keine Chemo, sondern ihre Gebärmutter wurde rausgenommen. Und damit stand auch definitiv fest, es gibt kein zweites leibliches Kind. Letztendlich ist es so, dass wir mittlerweile auch zwei Kinder haben. Wir haben unsere Tochter adoptiert.
Schön.
Ganz amtlich jetzt seit 2 Wochen tatsächlich.
Sehr cool.
Sind wir sehr, sehr froh drüber und sehr stolz. Ja, Robin und ich haben im Vorfeld darüber gesprochen. Eigentlich haben wir gesagt, eigentlich müsste Robin die Frage stellen, weil es eine sehr, sehr intime Frage ist. Aber erstmal, ihr seid ein Dreivierteljahr zusammen, dann kommt diese Diagnose Krebs, dann seid ihr etwas über ein Jahr zusammen. Dann kommt dieser Satz, ihr könnt keine Kinder bekommen. Das sind ja zwei absolute Schläge, auch für so eine Beziehung und für so eine junge Beziehung. Es braucht ja ein riesen Commitment, da zu sagen, okay, ich ziehe das durch. Also ganz, man ist ja kein schlechter Mensch, wenn man in dem Moment sagt, Alter, boah, das schaffe ich nicht.
Also das war tatsächlich, glaube ich, das Erste, was der Arzt dann in der Uniklinik, wo es zu der Therapie ging, gesagt hat, dass er sagt, also ich glaube, ich weiß nicht, nehmen wir die Prozentsatz genau, aber keine Ahnung, 90% der Beziehungen haltet es nicht durch.
Also harter Satz.
Ja, auch harter Satz, aber hat er tatsächlich so gesagt, wirklich wortwörtlich, und hat halt gemeint, halt so in dem Bezug, schaue sie auf sich und beide natürlich, und hat halt so das schon so rauskaue, das halte nicht viele aus, so okay. Für mich war wirklich, und das meine ich wirklich ernst, zu keinem einzigen Zeitpunkt, glaube ich, der Gedanke da, dass ich sage, ich lasse sie jetzt im Stich. Wirklich nie. Selbst diese Thematik, auch klar, mit Kinderkriege, das war schon ein Moment, wenn man keine kriegen kann. Aber ich glaube, da war tatsächlich ich sogar irgendwo positiver als sie, weil ich gesagt habe, hey, dann soll es irgendwo vielleicht hinterher so sein. Es gibt andere Wege. Dann können wir immer noch vielleicht auch ein Kind adoptieren oder wie auch immer. Diesen Traum müssen wir nicht ganz weg von uns schiebe, sondern es gibt andere Möglichkeiten, und man kann Kinder, die, glaube ich, dann schwere Schicksale hinter sich haben, kann man ein Zuhause bieten, und das kann auch was total Schönes sein. Aber klar, das war natürlich sehr, sehr schwer, aber ich hatte wirklich nicht einmal den Gedanken, dass ich sage, nee, das mache ich jetzt nicht mit.
Aber Günni, was hat diese Phase dennoch mit dir gemacht? Ich meine, wir haben ganz am Anfang gesagt, dass dieses Interview, dieser Podcast hier vor allem das Thema Machtlosigkeit beinhaltet. Und ich stell mir persönlich vor, auch immer wenn ich direkt daran denke, wenn es meiner Frau schlecht geht sozusagen, dann habe ich immer so dieses dringende Bedürfnis, ey, ich möchte ihr gerne diese Schmerzen abnehmen. So, ich möchte für sie da sein und ich möchte das jetzt lieber durchmachen für sie. Ich kann mir erstens vorstellen, dass das natürlich bei dir in der Situation genauso war, dass du liebend gern alles dafür getan hättest, dass du irgendwie den Schmerz hättest lindern können oder ihr dieses Leiden abnehmen konntest. Konntest du nur leider nicht. Deswegen frage ich mich, was hat das dann mit dir gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Weil, ja, so letzten Endes richtig helfen, außer ihr tagtäglich zu sagen, ey, ich bin für dich da und ich werde dich nicht verlassen, wir stehen das gemeinsam durch. Viel mehr geht ja eigentlich nicht, oder?
Nee, das war tatsächlich das Schwierigste überhaupt. Und da ist wirklich, also da ist man wirklich komplett machtlos. Vor allem, wenn man sie dann sieht, nach dieser Chemos auf dem Sofa, wo sie sich nicht bewegen kann, wo sie so fix und fertig ist. Da blutet einem das Herz und man kann einfach nichts tun. Und das war schon das maximal Brutale für mich, sie dann auch so leiden zu sehen. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, im Nachhinein, damals habe ich gedacht, okay, ich funktioniere und ich kann positiv bleiben, all diese Dinge, ich brauche da keine Hilfe, würde ich im Nachhinein 100% anders machen, weil ich glaube, es geht tatsächlich in den Momenten auch darum, ein Verständnis füreinander zu entwickeln. Und eine Situation, finde ich, beschreibt es ganz gut, so dieser Tag, an dem ja, sie das Ergebnis bekam, okay, es sind gerade keine Krebszellen mehr in ihr, also eigentlich ein total guter Tag. Und für einen Außenstehenden denkt man, oh, wir haben es geschafft. So, und denkt, jetzt wird's alles gut. Aber für die Person an sich, die es betrifft, ist noch gar nichts gut. Also das ist vielleicht ein kleiner Step, aber diese Angst, dieses, dass es wiederkommt, dieses ständige Überlege, wenn ich irgendwo ein Wehwehchen habe, könnte es jetzt wieder sein, all diese Dinge, mache es natürlich dann extrem schwierig, weil sie denkt anders über Situationen wie ich. Und ich glaube, da wäre einfach super gewesen, wenn ich damals schon jemand gehabt hätte, jemand Externes, der immer wieder auch sagt, hey, hab mal ein bisschen mehr Verständnis und versuch dich mal ein bisschen mehr hineinzuversetzen in sie. Und das hat mir da manchmal in vielen Momenten gefehlt, wenn ich ehrlich bin, weil ich dachte, hey, es ist doch jetzt wieder gut. So, aber ich habe da nie aus diesem Blickwinkel ein Stück weit von ihr gedacht. Und ich glaube, da hätte jemand, der da von außen auch drauf schaut, hätte mir das nochmal einfach anders darstellen können und hätte mir da anders helfen können. Und dann, glaube ich, wäre auch ganz viele Situationen einfacher für sie und auch für mich gewesen. Weil natürlich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, das war alles immer rosig dann in den Zeiten. Das war es nicht. Es war auch schwer. Es war sehr schwer für sie, für mich auch. Natürlich am meisten für sie. Aber ich glaube, da hätte mir das total gut getan, wenn ich da jemand gehabt hätte, um mal ja, auch einen anderen Blickwinkel zu kriegen.
Und wenn wir jetzt genau nochmal einmal bei dir bleiben, ich will jetzt überhaupt nicht respektlos deiner Frau gegenüber sein. Wir wissen, glaube ich, beide oder alle hier in diesem Raum, dass sie sicherlich zu dem Zeitpunkt mehr gelitten hat. Und dennoch muss es ja irgendwie eine Diskrepanz gegeben haben, so innerlich, weil du warst auf der einen Seite dieser Freund zu dem Zeitpunkt, der für seine Freundin da sein wollte. Und auf der anderen Seite warst du ja trotzdem schon Fußballprofi, war es ambitioniert, muss es dementsprechend performen. Und wir beide kennen dieses Business. So wirklich Rücksicht wird da nicht genommen. So wirklich Rücksicht auf private Themen wird da nicht so wirklich genommen. Es wird von einem erwartet, dass man die Leistung bringt, egal welche Themen da so zu Hause sind. Und ich meine, jetzt sprechen wir hier als erwachsene Männer, die schon einiges erlebt haben in diesem Business. Aber zu dem Zeitpunkt bist du ja noch ein junger Spieler, der noch die ganze Karriere vor sich hat. Wie gehst du damit um, mit dieser Diskrepanz auf der einen Seite im Prinzip eine todkranke Frau zu haben, zu Hause zu haben und auf der anderen Seite aber einfach in dieser Maschinerie Fußball zu sein, in der dir eigentlich nicht verziehen wird, dass du mal einen schlechten Tag gehabt hast, der ja sicherlich da war und der ja auch total menschlich gewesen ist in deiner Situation. Wie schafft man das? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor.
Das war auch tatsächlich sehr schwer, aber da muss ich sagen, Christian Streich ist ein unfassbarer Trainer, aber ist noch ein unfassbarer Typ, würde ich sagen. Weil das hat er, glaube ich, von Tag 1 immer wieder uns auch gesagt. Jungs, wenn irgendwas ist, kommt zu mir. Ich muss es nur wissen. Natürlich, wenn ich nichts weiß, kann ich nicht reagieren. Und dann kann ich auch im Training, wenn einer dann Fehler macht, weil er natürlich auch mal aus der Haut gefahren ist, dann kann sein, da wird man das Training durch halt immer wieder in Situationen rund gemacht. Aber wenn er das wusste, hatte er so ein wahnsinniges Feingefühl für Situationen, dass er dann wusste, okay, heute ist vielleicht ein Tag, wo es schwer ist. Und das hat er immer berücksichtigt. Und ich habe in der Zeit gesehen, was für ein wahnsinniger Trainer er ist. Und in meiner Zeit auch, als ich meine Verletzung hatte, als er mit derjenige war, der am meisten bei mir in der Klinik war. Also es zeigt einfach für ihn, das hat er nicht immer nur so gesagt, für ihn war es wirklich so, es kommt erst der Mensch und dann kommt der Fußballer. Und das hat er von Anfang an, als das alles aufkam, hat er mir da die maximale Unterstützung zugesagt und hat gesagt, wenn irgendwas ist, komm, ich weiß das jetzt, auch wenn du mal schlechte Tage hast. Und dadurch hat es natürlich für mich vieles vereinfacht und war für mich schon auch eine Befreiung, weil ich dann nicht mehr diesen maximalen Druck hatte, sondern es durfte auch schlechte Tage geben, aber für mich war der Fußball in der damaligen Zeit tatsächlich Abschalte. Ich habe daheim funktioniert mit ihr und Fußball war für mich Loslassen. Ich bin weg, ich kann da trotzdem Spaß haben, ein Stück weit, aber wenn ich dann zu Hause war, habe ich auch wieder funktioniert, aber diese Zeit irgendwo habe ich gebraucht. Also wenn ich glaube, nur zu Hause gewesen wäre, dann wäre es für mich noch viel, viel, viel schlimmer gewesen. So hatte ich mal einen Moment zum Abschalten.
Also war es wie so ein Ventil,
Genau, das war komplett hundertprozentig so. Also, also rückwirkend würde ich sagen, es war tatsächlich eines meiner, in Anführungszeichen, schwächere Jahre, wenn ich so wirklich das insgesamt anschaue. Und da ist natürlich der Trainer ein riesen Faktor gewesen, dass er trotzdem mir das Vertrauen ein Stück weit gegeben hat. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, war ich auf einem Niveau für das, was alles drumherum war, wo trotzdem gut war. Aber rückwirkend würde ich schon sagen, es hat mich irgendwo dann doch ein Stück weit beeinflusst, glaube ich.
Mich macht das irgendwie total glücklich und ich habe mich gerade so ein bisschen dabei erwischt, wie ich Gänsehaut bekommen habe, als du gesagt hast, dass Christian Streich wirklich einer ist, der erst den Menschen sieht und dann im Nachgang erst den Fußballer, weil, und ich glaube, mir ist es an der Stelle wichtig, weil ich auch andere Beispiele kenne, nochmal deutlich zu machen, dass du da wirklich Glück hattest. Und ich glaube, du wirst mir auch absolut recht dabei geben, dass längst nicht jeder Trainer so ist und längst nicht jeder Vorstand eines Vereines so ist, dass man da mal einfach eben in die Tür reingehen kann und sagen kann, ey, ich möchte jetzt, dass ihr Verständnis für meine Situation habt und tschüss. Ich glaube, das ist nach wie vor eher die Ausnahme in unserem Geschäft und nach wie vor werden, glaube ich, einem sehr, sehr wenig Fehler und schlechte Tage nur verziehen, weil man halt einfach als Fußballer, und das ist, glaube ich, der Punkt, der über allem steht, einfach ersetzbar ist, ne? Wenn du halt nicht performst, wenn du nicht da bist und das länger dauert als ein Training, dann wirst du halt ersetzt und dann wird dann nicht so wirklich Rücksicht drauf genommen, ob du eine Situation zu Hause hast, die vielleicht etwas schwieriger gerade ist. Und muss man, glaube ich, dann rückblickend betrachtend einfach sagen, dass Christian Streich in dem Fall genau der richtige Trainer zur richtigen Stelle für dich war.
Hundertprozentig. Ne? Vor allem auch in dem Alter. Ich meine, eben, das wissen wir auch beide, da ist wichtig zu spielen. Wenn du da ein Jahr dann komplett auf der Bank sitzt oder wie auch immer und der dir jemand vor die Nase setzt, wird schwer. Ist komplett so. Und wie gesagt, ich habe das auch, glaube ich, in jedem Interview gesagt, als Christian Streich aufgehört hat, dass er einfach ein sehr, sehr großer Faktor in meiner Karriere war. Das hat angefangen, mich zu den Profis zu ziehen und mit all diese Dinge im Nachhinein auch. Und das rechne ich ihm auch heute noch sehr, sehr hoch an und ist, glaube ich, etwas, wo ich für mein Leben gelernt habe, hundertprozentig. Von ihm in dieser Leistungsgesellschaft Fußball trotzdem noch einfach nie die Menschlichkeit verlieren. Und das war, glaube ich, auch das, was ihn, er war auch fachlich mega gut, also wirklich mega gut. Aber in diese Punkte, glaube ich, war er absolute Champions League. Meiner Meinung nach, für mein Empfinden als Trainer, wie er mit uns Jungs umgegangen ist.
Habt ihr jetzt noch viel Kontakt?
Ja, wir haben schon ab und zu noch Kontakt. Ich habe ihn jetzt vor kurzem auf einem Geburtstag gesehen. Immer wieder schön, ihn zu sehen. Ich hoffe, bin gespannt, was er in Zukunft macht. Ich hoffe einfach nur, dass er glücklich ist und dass er eine Aufgabe findet, in der er ein Stück weit dann auch wieder aufgeht.
Head of Global Soccer bei Red Bull.
Na, da äußere ich mich jetzt nicht dazu.
Du hast, ich würde da gerne noch einmal ganz kurz reingehen, weil wir viel natürlich jetzt auch über diese schweren Zeiten gesprochen haben. Wenn du jetzt trotzdem zurückgehst nochmal in diese Zeit und da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen rauszoomst und rückblickend auf diese Zeit schaust. Du hast gerade schon davon gesprochen, dass du es sicherlich anders machen würdest heutzutage und die externe Hilfe suchen würdest. Gab es dennoch oder gibt es aus heutiger Sicht noch andere Sachen, die du hättest besser machen können in der Zeit, die ihr auch als Paar hättet besser machen können, wenn ich das mal so ganz intim fragen darf, weil ich glaube, wenn wir hier auch viel über Learnings reden und wie man was mitnehmen kann aus solchen schweren Momenten, dann geht es auch viel darum, was man so rückblickend vielleicht auch an Fehlern gemacht hat, damit man die halt in Zukunft eben nicht mehr macht. Und ich glaube, in so einer Phase weiß man ja sowieso nicht, was richtig und was falsch ist. Man macht ja einfach, und wie du gerade sagst, man funktioniert einfach. Ich kann mir das nur vorstellen, dass es so ist. Deswegen würde mich total interessieren, was lernt man daraus? Was nimmt man damit? Welche Fehler hat man gemacht, die man heute besser machen würde?
Also ich persönlich würde tatsächlich viel, viel mehr mit meiner Frau kommunizieren. Also zu dem damaligen Zeitpunkt einfach viel, viel mehr mit ihr rede, was sie beschäftigt, was in ihrem Kopf vorgeht. Also einfach viel, viel mehr kommunizieren, weil ich glaube, das war damals das, wo ich wie gesagt, ich habe funktioniert, aber da sag ich, habe ich schon einige Fehler gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und mit dem Inbegriffe ist eigentlich dann auch das Verständnis für die Situation. Gerade auch eben dieses Thema, als dann eigentlich in Anführungszeichen alles wieder gut war, aber halt für sie und total nachvollziehbar, was ja auch wirklich hundertprozentig so ist, für sie war noch überhaupt gar nichts in Anführungszeichen okay. Es war ein kleiner Schritt auf einer ewig langen Treppe, die vor ihr, der vor ihr lag. Und da, glaube ich, hatte ich tatsächlich nicht immer dieses Verständnis. Und ich glaube, das kann ich da jedem auf den Weg mitgeben, glaube ich. Und das hängt einfach damit zusammen, zu kommunizieren, zu reden, über Dinge zu reden, über ja Dinge, wie sieht's sie, wie seh's ich? Und dann findet man ja irgendwie mit Sicherheit immer einen Weg. Aber wenn man über manche Sachen nicht redet und nicht weiß, wie der andere denkt, dann macht man sich die falsche Gedanken. Und ich glaube, das ist schon was, wo ich aus der Zeit rückblickend anders machen würde, auf jeden Fall.
Was mich interessiert dann ist, euch wurde mehrfach gesagt, hast du ja auch gesagt, dass ihr keine Kinder bekommen könnt. Euch wurde sogar gesagt, dass die meisten Beziehungen genau daran scheitern. Also es sind ja die schlimmsten Vorzeichen, die du haben kannst, um dann trotzdem weiter zu versuchen, Kinder zu bekommen. Und aus diesen Kursen, die wir mit anderen Paaren damals gemacht haben, in diesem Adoptionsprozess, haben wir auch Geschichten mitgekriegt und wahnsinnig, wahnsinnig tragische Geschichten von eben Familien, die immer, immer wieder versucht haben und es nicht geschafft haben. Und ich stelle mir bei euch vor, also das eine ist ja diesen Wunsch zu haben, Kinder zu kriegen. Das andere ist aber immer wieder auch an diese Krankheit damit erinnert zu werden. Und da müssen wir, glaube ich, gar nicht so tief reingehen. Aber dieser Moment, da kommt die Krebsdiagnose und dann dieser Moment, du machst den Schwangerschaftstest und da kommen die zwei Streifen.
Also eben, ich sage ja, wenn es im Private geht, glaube ich, sind es die Geburte und es sind diese Momente schlussendlich, dass da lagen wir im Bad uns in der Arme und natürlich, wenn du dann nochmal mehr drüber nachdenkst, weißt du, okay, es kann immer noch was passieren, aber dieser Moment, dass es funktioniert hat, war unglaublich. Ich bin auch ehrlich, wir haben wirklich gedacht, es geht länger, weil wir haben es dann auch versucht und haben gedacht, es geht länger und waren halt dann 27 und wir haben gedacht, okay, das wird bestimmt auch noch seine Zeit gehen. Also ich glaube, der erste Moment war dann auch, okay, krass, es hat einfach jetzt funktioniert. Aber klar, das war unvorstellbar, also wirklich unvorstellbar, weil da gehe einem dann auch viele Dinge durch den Kopf, wo man halt wirklich von den Ärzten immer wieder gehört hat, das funktioniert nicht. Und wo wir dann wirklich auch gesagt haben, es funktioniert.
Es ist ja auch, glaube ich, genau das, ne? Ich meine, wir wissen alle, wir haben das Glück, alle drei Väter zu sein und dass immer was passieren kann während der Schwangerschaft, ist auch klar. Aber ich glaube, dieser Moment einfach, wo man diesen Schwangerschaftstest, diesen positiven in der Hand hält, weißt du ja zumindest schon mal, ey, wir haben allen Ärzten getrotzt und es ist nicht unmöglich. Wir haben es einfach geschafft und wir haben es möglich gemacht. Und ich glaube, dieser Moment, der ist ja, wie groß ist der? Also was Größeres gibt's ja gar nicht. Ich meine, ich kann jetzt auch aus Vatersicht so sagen, für mich gibt's im Prinzip nichts Größeres als die Geburten meiner beiden Kinder. Und wenn man dann aber noch diese Geschichte kennt und diese Hintergrundinfos hat, die du gerade erzählt hast, dann, also es ist ja gar nicht zu beschreiben, dieser Moment.
Nee, ist auch tatsächlich nicht. Das war, glaube ich, für uns beide unglaublich. Meine Frau hat da auch so viel dafür investiert, das muss ich wirklich sagen. Sie hat wirklich sich so viel informiert, hat sämtliche Dinge gemacht. Wie gesagt, hat sehr, sehr viel auf naturheilkundlicher Basis gemacht, probiert. Also unglaublich. Der größte Anteil hat natürlich tatsächlich sie an dem Ganzen, weil sie da wirklich auch nie aufgesteckt hat. Und da immer weiter dran glaubt hat und immer alles weitergemacht hat. Und es gibt nichts Größeres wie Kinder. Und das war der Moment für uns auch, ja, wo du dann denkst, okay, es hat sich irgendwie dann doch auch im Nachhinein nach dieser Diagnose jeder Weg dorthin und dorthin fahren, es hat sich alles gelohnt, um uns diesen Traum zu erfüllen.
Und würdest du sagen, ich meine, das hört sich jetzt alles danach an, dass das Gedankengut in dieser unglaublich schwierigen Phase in eurer Beziehung und auch für deine Frau trotzdem relativ positiv war. Würdest du rückblickend betrachtet, dass das auch einer der vielleicht größten Learnings aus dieser Phase ist, dass man halt einfach durch ein positives Mindset und durch ein positives Gedankengut einfach ja viel mehr erreichen kann auch für seine Gesundheit? Weil ich glaube, es gibt ja in der Psychologie auch genau diesen Ansatz, dass man halt eben dadurch, dass man einer Geschichte mit Positivität begegnet und immer versucht, das Positive aus einer Situation herauszuziehen, dass man dadurch automatisch auch den Heilungsprozess oder den Regenerationsprozess absolut beschleunigt und positiv beeinflusst. Es klingt danach, als wenn ja ihr genau das gemacht hättet. Ich weiß nicht, ob unbewusst oder bewusst, aber war das so?
Ich glaube, da spielt das wirklich eine Rolle, wie ich eigentlich grundsätzlich bin und wie ich in meiner Verletzungszeit, wo es mich selber betroffen hat, ich gemerkt habe, okay, wenn es einen selber betrifft, ist nicht mehr so einfach, positiv zu bleiben. Aber ich war in der Zeit tatsächlich, und ich glaube, das hat meine Frau sogar manchmal irgendwo genervt, war immer positiv. Und ich habe immer gesagt, wir schaffen das. Egal was kommt, wir schaffen das. Und wenn wir wieder eine draufkriegen, wir stehen auf, wir schaffen das. Und wir können das versuchen, wir können das noch versuchen, wir können das noch versuchen. Also ich glaube, das war für meine Frau irgendwann dann so, dass sie echt gedacht hat, jetzt sei mal ruhig. Es ist hier gerade nicht so, dass man das jetzt irgendwie schaffe, sondern es ist gerade einfach nur scheiße. Aber ich war trotzdem so immer wieder, dass ich gesagt habe, wir probieren das und wir probieren das weiter und wir machen das weiter. Und ich glaube, das hat sie dann irgendwann auch immer wieder mehr mit hochgezogen, dass sie gesagt hat, hey, okay, es bringt jetzt nichts irgendwie an das Negative zu denken, sondern wir müssen versuchen, dass wir es irgendwie umbiegen. Und dadurch, glaube ich, ist es hundertprozentig so. Und davon bin ich felsenfest davon überzeugt, dass diese positive Gedanke und dieses wirklich Dinge anzunehmen und das Beste daraus zu machen, dass das jedem hilft und dass es auch uns wahnsinnig geholfen hat in diesem ganzen Prozess.
Und um diesen Themenkomplex irgendwie so dann auch rund zu machen, würdest du auch so weit gehen und sagen, dass das das größte Learning auch im Prinzip ist aus deinen ganzen Schicksalsschlägen, die ihr auf persönlicher Ebene, auf privater Ebene hattet oder dann auch in Bezug auf Sport? Würdest du sagen, dass das ja im Prinzip das Allerwichtigste ist, so was du mitgenommen aus dieser Zeit?
Hundertprozentig, weil ich glaube und klar, das kannst du nicht wirklich beweisen, glaube ich, aber wenn jemand immer nur negativ denkt oder immer nur an die Dinge denkt, wie sie nicht funktionieren, glaube ich, dass der Körper schon von sich aus irgendwann streikt. Und ich glaube, wenn du da aber immer wieder ans Gute glaubst, wenn du was Positives in dir hast, dann glaube ich, kannst du irgendwo Berge versetzen. Und ich glaube, das ist das, was wir beide aus dieser Zeit komplett mitnehmen und das auch, glaube ich, versuche, unsere Kinder genauso beizubringen, dass es sich wirklich lohnt, für alles zu kämpfen und dass es sich auch lohnt, einfach irgendwo immer was Positives mitzunehmen. Und dann kann man, glaube ich, in seinem Leben hoffentlich für sich selber alles erreichen. Natürlich gibt es Dinge, die dann irgendwo nicht funktionieren, aber wenn man dann alles versucht hat, dann, glaube ich, kann man damit anders umgehen, wie wenn man sagt, okay, ich habe eh schon nicht dran geglaubt, dann ja, kann es auch nicht funktionieren.
Nils, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber ich finde fast ein besseres Schlusswort, einen besseren Schlussappell kann man gar nicht finden für diese unglaublich intensive, lehrreiche und tolle Folge. Von daher würde ich fast sagen, dass wir diesen Satz mit dem Berge versetzen und immer dran glauben und an das positive Glauben einfach mal so stehen lassen und den wirken lassen und uns vielleicht sogar dann schon bedanken für dieses unglaublich inspirierende Gespräch, lieber Günni.
Sehr gerne.
Eine letzte Frage habe ich aber dann tatsächlich noch, die wir unbedingt klären müssen. Du hast gesagt, die wurden 5 cm Knochen rausgenommen. Hast du die aufbewahrt? Wo sind die jetzt? Es war gerade Halloween.
Ja, nee, tatsächlich habe ich die schnellstmöglich entsorgt. Mit denen will ich nichts mehr zu tun haben.
Okay. Ey, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich kann mich nur dem anschließen, was Robin gerade gesagt hat. Danke für deine Zeit. Danke. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, und das war's. Wie geht's mit Robin Gosens?
Mit dieser Folge ist übrigens auch schon unsere zweite Folge mit Enno erschienen und unsere Erklärungsfolge, in der Robin und ich ganz ohne Gast euch erklären, warum wir eigentlich diesen Podcast machen und was euch in den nächsten Wochen und Folgen erwartet. Hört gerne schon mal rein in beide Folgen. Beim nächsten Mal in 2 Wochen ist dann Johannes B. Kerner zu Gast. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast und auf allen anderen Plattformen, wo ihr so unterwegs seid. Folgt uns gerne auf Insta, auf LinkedIn und auch da, überall, wo ihr uns findet. Jetzt aber erstmal eine schöne Woche. Achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Marco von Felten. Sounddesign Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.